Guten Morgen. Ich möchte am Anfang mit uns beten. Jesus, ich bitte dich, dass du mir hilfst, dein Wort zu sprechen. Jesus, ich weiß, wie angewiesen ich auf dich bin. Jesus, ich bitte dich für uns alle, dass du unsere Ohren und unsere Augen öffnest. Jesus, bitte bewahre du uns davor, dass wir nur mit unserem Verstand verstehen, Herr, aber dass unser Herz nicht berührt wird. Bitte bewahre uns, dass wir ergriffen sind, dass wir uns ergriffen fühlen, aber dass wir es nicht schaffen, Dinge in die Tat umzusetzen. Herr, dass wir nicht die Frucht bringen, die du dir wünschst für unser Leben. Also bitte ich dich für uns alle, mich inklusive, dass du unsere Herzen einen fruchtbaren Boden sein lässt für dein Wort an diesem Morgen. Jesus, bitte segne auch dieses Mikrofon, dass es diesmal durchhält. Und segne das Wetter, dass es bald wieder wärmer wird. Amen. Ja, guten Morgen. Das Thema meiner heutigen Predigt ist Barmherzigkeit. Und als ich das Wort gehört habe, meine erste Assoziation war so, dass es irgendwie ein angestaubtes Wort ist. Also ich glaube, es ist ein Wort, das wir nicht so häufig benutzen. Höchstens vielleicht in einem Gebet. Gott, danke für deine Barmherzigkeit. Aber es ist nicht ein Wort, wo wir jetzt sagen, irgendwie, Bruder, ich danke dir, dass du heute so barmherzig warst zu mir. Und ich finde das Wort sehr schön. Ich möchte es benutzen in der Predigt, aber damit wir es besser verstehen, möchte ich eine Art Arbeitsdefinition vorschlagen. Nämlich, Barmherzigkeit ist, die Not von Menschen zu sehen und dieser Not zu begegnen. Barmherzigkeit ist etwas, das sowohl in unserem Herzen geschieht, ist etwas, wo wir ergriffen sind von dieser Not, es ist aber genauso etwas, ist eine praktische Tat. Ja? Ohne die Tat hilft es der Person überhaupt nicht. Wir sind gerade noch in der Predigtreihe Königreichsschlüssel und ich glaube, dass dieses Thema sowohl zu Haus des Herrn als auch in diese Reihe sehr gut passt. Wir haben ja als Gemeinde diesen Untertitel, ne? Gott lieben, Menschen lieben, Jüngerschaft leben. Und klar, Gott lieben steht an erster Stelle. Wir verdanken ihm alles. Ja, ihm gebührt der erste Platz nicht nur in unserem Leben, sondern auch er ist es würdig, dass er bei allem, was die Gemeinde tut, dass er den ersten Platz einnimmt. Aber auf Platz zwei kommt gleich Menschen lieben. Ja, Gott hat uns gerufen, Licht in dieser Welt zu sein, Salz zu sein. Und das, was Jesus getan hat, nämlich er hat so vielen Menschen geholfen, er war so voller Erbarmen, ja, dieses Werk weiterzuführen, Menschen lieben. Und Jüngerschaft leben, klar, wir wollen zugerüstet werden, aber das ist kein Selbstzweck. Ja, lasst uns aufpassen, dass nicht zuerst unser Concern ist, unsere Gedanken darum kreisen, dass wir immer heiliger werden, aber die Leute um uns drumherum sind in Not und niemand hilft ihnen. Das ist das eine, warum sie so gut passt. Ich glaube, dass sie auch in die Predigtreihe sehr gut passt. Und eine sehr schöne Assoziation bei diesem Titel Königreichsschlüssel, die man haben kann, ist, dass wir gerne aufschließen wollen, was Gott in seinem Königreich an Ressourcen hat. Ja, Gott hat all die Kraft, Wunder zu wirken. Gott hat all die Kraft für Segnungen, die wir uns wünschen. Und dieser Segen ist vor allem für andere da. Ja, dieser Segen, wenn wir uns danach ausstrecken, weil wir ihn so gerne wollen, will nicht sagen, dass es falsch ist, aber dieser Segen ist vor allem dafür da, dass wir anderen Menschen helfen können. Und ich glaube, wenn unser Herz noch mehr in diese Richtung gesetzt ist, dann wird Gott uns auch Dinge sehen lassen, die wir so gerne sehen möchten. Wer eine Bibel hat, kann gerne aufschlagen mit mir Matthäus 18, Verse 21 bis 33. Das ist das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht, das Jesus hier erzählt. Ich lese alle Bibelstellen vor aus der Elberfelder, das ist eigentlich klar. Dann trat Petrus zu ihm, zu Jesus und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis siebenmal. Und ich finde Petrus sehr cool. Petrus hat immer schneller geredet als alle anderen. Petrus hat selbst in Momenten geredet, wo man eigentlich hätte schweigen können. Ja, denkt an die Szene auf dem Berg. Ja, Mose und Elia sind da. Es ist voll die heftige Szene. Und wer spricht? Petrus. Aber es steht auch da, er wusste nicht, was er sagt. Und hier ist auch, Petrus stellt eine Frage. Seine Frage erinnert mich etwas an meine Schulzeit. Ich gehörte so zu den Schülern, die manchmal das Bedürfnis hatten, einfach der Klasse oder der Lehrerin nicht eine Frage zu stellen, sondern eigentlich nur zu zeigen, dass sie gerade was verstanden hatten. Aber es wäre jetzt ein bisschen blöd, wenn man sich meldet und sagt, übrigens, ich habe gerade was verstanden. Also ist besser, daraus eine Frage zu formulieren. Ne? Sowas wie, kann man das nicht auch mit der dritten binomischen Formel lösen? Ja, ich wusste genau, dass man es mit der dritten binomischen Formel lösen kann, aber man muss es halt als eine Frage verpacken. Reni sagt immer, es ist ein Wunder, dass ich überhaupt Freunde hatte in der Schule. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Ne? Und Petrus ist hier, vielleicht unterstelle ich ihm hier was, aber ich glaube, es ist ähnlich. Petrus hat was verstanden. Er stellt die Frage zu einem Zeitpunkt, wo die damaligen Jünger schon eine Weile mit Jesus unterwegs waren. Vieles hatten sie auch noch nicht verstanden. Aber Petrus hat verstanden, es ist wichtig, dass wir unseren Nächsten vergeben. Aber Jesus gibt ihm eine Antwort, die Petrus damals, denke ich, herausgefordert hat, die ihn verblüfft hat. Und ich glaube, dass Jesus uns genauso nochmal herausfordern möchte. Ja, wir alle stehen irgendwo, wir haben schon einiges verstanden, aber ich glaube, da ist noch viel mehr von dem, was in uns passieren kann, wie wir einfach ergriffen sein können. Und ich hoffe, dass Gott da heute zu uns spricht. Also weiter, Vers 22, Jesus spricht zu ihm, ich sage dir, nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal 7-mal. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Ich will jetzt nicht die ganze Spannung wegnehmen, aber ich verrate schon mal so viel. Der König in diesem Gleichnis steht für Gott. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. So, das ist wie gefundenes Fressen für eine Predigtvorbereitung. Wie viel sind 10.000 Talente? Ein Talent, damals und heute, sind 6.000 Denare. Und 6.000 Denare, wissen wir aus anderen Geschichten, ist etwa das, was ein einfacher Arbeiter als Tageslohn hatte. Das heißt, ein Talent ist etwa so viel wie etwas, was ein einfacher Arbeiter in 20 Jahren seines Lebens verdient hätte an Einkommen. Und er schuldete nun 10.000 davon. Also wir sehen, die Schuld ist so groß, dass wenn er sein ganzes Leben gearbeitet hätte, hätte er nur einen Bruchteil dieser Schuld damit tilgen können. Vers 25, da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Ja, wie ich eben sagte, diese Schuld ist so groß, wenn der Knecht sie mit seinem ganzen Leben bezahlt hätte, sie wäre noch nicht getilgt. Der Knecht fiel nun nieder, bat ihn kniefällig und sprach, Herr, habe Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. Ja, das ist unser Gott. Unser Gott ist voller Erbarmen. Jesus hat durch seinen Opfertod am Kreuz den Preis bezahlt und die Auferstehung, die wir jetzt letzte Woche gefeiert haben, bezeugt, dass dieser Preis komplett bezahlt worden ist. Vers 28, jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig war. Nicht wenig Geld, 100 Tagelöhne, ich sag mal ungefähr vielleicht 5.000 Euro, also kein Pfennigbetrag. Aber viel, viel weniger als das, was ihm gerade erlassen worden ist. Und er ergriff ihn und würgte ihn und sprach, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir und ich will dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herbei und sprach zu ihm, böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie ich mich deiner erbarmt habe? Einmal klicken bitte. Mein erster Punkt ist, denke ich, trivial. Gott ist barmherzig. Ja, das kommt ganz deutlich raus in diesem Gleichnis. Gott ist barmherzig, er ist ein Rettergott, wie der Titusbrief ihn nennt. Gott ist der Player im Barmherzigkeitsbusiness. Ja, Barmherzigkeit auf dieser Welt gibt es überhaupt nur, weil Barmherzigkeit eine Eigenschaft Gottes ist. Ich bin überzeugt davon, dass Menschen, die Barmherzigkeit üben, selbst die Gott nicht kennen, nur widerspiegeln, was eine Eigenschaft Gottes ist. Ja, wenn es nicht Teil seines Charakters wäre, behaupte ich mal, hätten wir keine Barmherzigkeit auf dieser Welt. Und ich möchte einfach ein paar Bibelstellen mal vorlesen, die, glaube ich, auch ohne Kontext gut verständlich sind und die einfach deutlich machen, wie voller Barmherzigkeit Gott ist. Erste Stelle, Psalm 72, Vers 13. Er wird sich erbarmen des Geringen und des Armen und das Leben der Armen wird er retten. Jesaja 54, Vers 7. Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großem Erbarmen werde ich dich sammeln. Jesaja 58, 6 bis 11. Hier ist der Kontext ein leicht anderer. Es geht eigentlich darum, es geht um das Thema Fasten und welches Fasten Gott wohlgefällig ist. Und Gott gibt hier durch den Propheten die Antwort, oder vielmehr stellt die rhetorische Frage: Ist nicht vielmehr das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, ungerechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Jochs zu öffnen, gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen und dass ihr jedes Joch brecht? Gut, wir haben nicht mehr so viele Gefangene, wir haben auch nicht so viele Sklaven, aber das Nächste, was jetzt kommt, spricht, glaube ich, sehr zu uns. Besteht es nicht darin, dein Brot mit dem Hungrigen zu brechen und dass du heimatlose Elende ins Haus führst, wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst und dass du dich deinem Nächsten nicht entziehst? Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell sprossen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Und so weiter. Dann kommen lauter tolle Verheißungen, die wir uns alle sehr wünschen. Noch eine kurze Stelle, Klagelieder 3,22. Ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Und dann eine meiner absoluten Lieblingsstellen, Micha 7, 18 bis 19. Wer ist ein Gott wie du, der die Schuld vergibt und Vergehen verzeiht? Nicht für immer behält er seinen Zorn, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich wieder über uns erbarmen, wird unsere Schuld niedertreten und du wirst all ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Ja, also tolle Bibelstellen, ich glaube, die sprechen alle eine sehr deutliche Sprache. Aber wir wissen alle, wer das Alte Testament schon mal gelesen hat, es gibt auch andere Stellen. Es gibt zum Beispiel das Gesetz im Alten Testament und das Gesetz wirkt vielleicht auf den ersten Blick erstmal nicht so voller Barmherzigkeit. Als ich es, glaube ich, zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich so, okay, es gibt die 10 Gebote, die sind gut und dann gibt es noch einen Haufen Vorschriften, die irgendwie den Eindruck nicht ganz, des Eindrucks nicht ganz entbehren, dass Gott kleinlich wäre, ja, dass ihm jetzt wichtig ist, dass der Priester, wenn er sein Schwingopfer darbringt, dass er zuerst nach rechts schwingt und dann nach links und nicht erst nach links und dann nach rechts. Und ich bin sehr dankbar, dass Gott mir immer mehr die Augen öffnet, dass auch in diesem, im Gesetz, in diesen vielen Vorschriften so viel Barmherzigkeit drin steckt. Ja, die 10 Gebote sind nicht mehr und nicht weniger als der höchste ethische Kodex durch alle Zeiten und durch alle Kulturen hinweg in ihrer genialsten und kompaktesten Form. Und die vielen Vorschriften, die es dann noch gibt, sind häufig, nicht immer, aber sie sind sehr häufig gerade dafür gegeben, dass die Armen, dass die Schwachen, dass die Sklaven, ja, die Witwen, also all die, die sonst in einer Gesellschaft, wo der Stärkere seinen Weg hat, die dort das Nachsehen hätten, dass diese Menschen geschützt sind. Ja, sehr viele dieser Vorschriften haben damit zu tun, dass Leute, sagen wir, nach 7 Jahren, nach 49 Jahren freigegeben werden, dass Sklaven ein Mindestmaß an Schutz widerfährt. Ich behaupte mal, wenn man damals Sklave war, dann ging es einem in Israel mit Abstand am besten, wenn die Herren die Tora befolgten. Ja, verglichen damit, was in den Nachbarländern damals so üblich war, hatte Israel ein absolut fortschrittliches Gesetz. Und ich glaube, man kann darüber so begeistert sein, über die Schönheit dieses Gesetzes, dass man könnte fast versuchen, einen Gottesbeweis daher zu motivieren, einfach wie viel fortschrittlicher dieses Gesetz war, das Israel damals hatte, im Vergleich mit allem, was andere Kulturen, andere Völker um sie drumherum damals so hatten. Gut, das war Gesetz und jetzt gibt es noch Stellen, die klingen einfach ganz anders. Ja? Da sagt Gott sowas wie, rottet meine Feinde aus, oder Gott verspricht seinem Volk, hey, ihr werdet selber Hungernot erfahren und so weiter. Also Stellen, wenn man sie wirklich mal auf sich wirken lässt, die einen schon, glaube ich, also mir geht es jedenfalls so, die einen manchmal zweifeln lassen, Gott, wie bist du? Ja, hast du dich verändert? Gott, ist manchmal in dir sowas, wo du einfach so zornig bist und kurz davor bist, mit uns die Geduld zu verlieren. Ja? Und die gute Nachricht ist, Jesus. Jesus hat uns gezeigt, wie der Vater wirklich ist. Ja? In Kolosser steht, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Einmal sagt Philippus zu Jesus, Jesus, zeige uns den Vater, und Jesus sagt ihm einfach, hey, warum stellst du mir diese Frage? Ich bin bei euch, wie kannst du sagen, zeige uns den Vater? Schau, wie ich bin, schau, was ich getan habe. Jesus hat uns gezeigt, wie Gott wirklich ist. Wie ich schon sagte, Gott war im Alten Testament nicht anders. Manchmal hört man das so, dass Leute den Christen vorwerfen, ja, ihr habt das Alte und das Neue Testament, und irgendwie im Alten Testament war Gott häufig zornig und im Neuen ist es auf einmal ein Gott der Liebe. Nein, so ist es nicht. Was sich verändert hat, ist die Klarheit der Offenbarung des Wesens Gottes. Nochmal, es hat sich die Klarheit der Offenbarung verändert. Das ist, was der Hebräerbrief schreibt, wo er sagt, Gott hat sich in den alten Tagen offenbart durch Propheten und jetzt offenbart er sich durch seinen Sohn. Ja, Gott ist nirgendwo klarer beschrieben als durch das, was Jesus getan hat. Jesus, der voller Barmherzigkeit war, der voller Gnade war, der voller Wahrheit war, der zu den Menschen hinausgegangen ist, der gesucht hat, was verloren ist, der die Not der Menschen gesehen hat und dieser Not begegnet ist. Jesus heilte die Kranken und vergab den Sündern. Jesus hatte Erbarmen mit einfachen Menschen, mit gebildeten Menschen, mit ungebildeten Menschen, mit eingebildeten Menschen, mit der religiösen Elite, mit den Armen, mit den Reichen, mit Kranken, mit Gesunden. Er hat geweint über Jerusalem, er hatte Geduld mit den Zwölfen und er hat für die gebetet, die ihm größtes Unrecht getan haben, und er ist für die gestorben, die ihn alleine gelassen haben. Gottes Barmherzigkeit ist unendlich groß. Gott hat keine Berührungsängste. Ja, Gott ist nicht ein Gott, der, wenn er menschliche Not sieht, der irgendwie Ekel empfindet oder dem das peinlich ist. Wir sagen ganz im Gegenteil, die Not von Menschen scheint ihn anzuziehen. Ja, Gott ist immer aktiv geworden, um Menschen zu retten. Ja, Gott möchte Menschen so gern helfen. Also erster Punkt, Gott ist barmherzig. Nächster Punkt, wir sollen barmherzig sein, wir sollen Barmherzigkeit üben. Ich glaube, das Gleichnis ist eigentlich schon sehr klar, aber ich möchte noch eine Geschichte erzählen, die das nochmal verdeutlicht. Und zwar stellt euch vor, ein König wohnt in einem prächtigen Schloss, ja, wieder dieser König steht eigentlich für Gott, und der König hat ein Königreich. Und an das Königreich grenzen aber auch andere Königreiche an, und in den anderen, der König in der Geschichte ist ein sehr guter, ein sehr gerechter König, aber in dem Königreich nebenan geht's gar nicht gut zu, da geht's den Menschen nicht gut, und im Grenzgebiet zwischen diesen Königreichen gibt's ein Dorf, und in diesem Dorf geht's den Menschen dreckig. Also stellt euch einfach ein Dorf vor, wo Leute Hunger haben, wo Leute im Dreck spielen, wo nicht viel Hygiene ist, wo einfach ein sehr armes Dorf. Der König machte einmal einen Ausflug durch dieses Dorf und sah dort einen Jungen, der im Dreck spielte. Und er hatte Erbarmen mit diesem Jungen und hat beschlossen, diesen Jungen mit auf sein Pferd zu setzen, mit diesen Jungen mit in sein Haus aufzunehmen. Und mehr noch, er hat beschlossen, diesen Jungen großzuziehen wie einen seiner eigenen Söhne. Und nach vielen Jahren, wo der Junge schon bei dem König im Schloss aufwächst, macht der König nochmal einen Ausflug. Sie kommen wieder in dieses Dorf, wo der Junge damals als kleines Kind im Dreck gespielt hat. Und der Junge sieht jetzt einen anderen Jungen, der ganz ähnlich wie er dort im Dreck spielt. Und jetzt ist die Frage, was empfindet der Junge? Und nehmen wir mal an, er würde die Nase rümpfen. Er denkt irgendwie, ich habe so gute Kleider an, ich will jetzt nicht, will diese Kleider nicht schmutzig machen an diesem anderen Jungen. Ja, der Junge riecht auch abstoßend und er rümpft irgendwie die Nase. Und dieses Naserümpfen ist, glaube ich, so, als würden wir über uns selbst sagen, eigentlich gehörte ich in das Haus des Königs. Ja, es waren nur kleine Fehler, die mich hier in diesem Dreck haben liegen lassen. Ja, sind eher kleine Missgeschicke, nicht typisch für mich. Klar, ich habe Fehler gemacht, für die Fehler brauche ich auch Vergebung, aber nicht wie dieser Junge. Ja, sowas wäre mir eigentlich nicht passiert. Ja, ich mache quasi einen Unterschied zwischen mir selbst und jemandem, dem es richtig schlecht geht. Und ich glaube, das ist manchmal in uns drin, dass wir, aus welchen Gründen auch immer, dass wir einen Unterschied machen möchten zwischen uns und einem Totalversager. Ja, hier bin ich habe ein bisschen gesündigt, danke Gott für deine Gnade, ist keine Frage. Aber dann gibt es Menschen, die sind, ach, das wäre mir nie passiert. Ich habe mich gefragt, wie es sein kann, dass der Knecht in diesem Gleichnis, das wir am Anfang gelesen haben, dass der so hartherzig mit seinem Mitknecht, der ihm die 100 Denare schuldet, umgeht. Und meine, ist nur eine Vermutung, die ich anbieten möchte. Ich glaube, dass dieser Knecht vor seinem König nicht wirklich Buße getan hat. Ja, ich glaube, er fühlte sich schuldig, er hatte ja auch viele Schulden und ähnlich wie ein kleines Kind, das irgendwie Mist gebaut hat und es wird erwischt, das fühlt sich auch schuldig. Ja, das Kind weiß, es hat eigentlich Strafe verdient und es ist einfach opportun, jetzt sich sehr schuldig zu fühlen. Ja, und es ist cool, wenn man dann Vergebung bekommt. Und vielleicht dachte sich der Knecht auch, mein König hat doch genug Geld, ja, soll er mir doch die Schuld erlassen. Ja, mein König, der war schon immer reicher als ich, von Geburt, der hat eigentlich auch nicht viel dafür gemacht. Ja. Ich kann mir einfach nicht anders erklären, dass man von diesem Schuldenerlass so wegläuft und dann seinen Mitknecht so behandelt, ja, als dass man diese harten Gedanken irgendwo über den König noch hat. Ja. Und ich glaube, der Kniefall dieses Knechts war nicht viel mehr als eine opportune Handlung, einfach, dass er ungestraft davonkommt. Es gibt im Lukas-Evangelium eine tolle Geschichte, wo Jesus das Gebet von zwei Menschen beschreibt. Das ist einmal das Gebet eines Pharisäers und einmal das Gebet eines Zöllners. Und der Pharisäer steht im Tempel und betet zu Gott. Gott, ich danke dir. Ich denke, ihr kennt die Geschichte alle. Ne? Gott, ich danke dir, dass ich, dankt ihm für lauter gute Dinge in seinem Leben. Dankt ihm, dass er nicht so ist wie dieser Zöllner. Und dann beschreibt Jesus das Gebet von dem Zöllner. Und da steht, der Zöllner wollte auch seine Augen nicht zum Himmel erheben, sondern er schlug sich an die Brust und er betete, Gott sei mir dem Sünder gnädig. Vielleicht kennt ihr die Übersetzung, Gott sei mir Sünder gnädig. Das ist die Übersetzung, die ich aus dem Konfirmandenunterricht kenne. Aber damals las ich noch nicht die Elberfelder Bibel. Und in der Elberfelder Bibel steht, Gott sei mir dem Sünder gnädig. Und im Griechischen steht auch ein bestimmter Artikel an dieser Stelle, und dieser bestimmte Artikel ist sehr untypisch. Also, sag mal, ich bin das Lukas-Evangelium durchgegangen und ein bestimmter Artikel vor dem Wort Sünder steht fast nirgendwo und der wäre auch hier nicht nötig. Aber dieser Mann betet, Gott sei mir dem Sünder gnädig. Und ich glaube, der Unterschied ist einfach, wenn ich bete, Gott sei mir Sünder gnädig, dann kann ich sagen, Gott, ich weiß, ich habe gesündigt, aber ich mache innerlich noch einen Unterschied. Ich hab so Kategorien, okay, ich bin ein Sünder, aber da sind noch andere Leute, ey, das sind echt Sünder. Und so ein Sünder bin ich nicht. Irgendwie haben Menschen dieses Bedürfnis, sich abzugrenzen, ja, von Leuten. Also wir vergleichen uns gerne, wir wollen uns gerne abgrenzen. Und in dem Moment, wo der Zöllner betet, Gott sei mir dem Sünder gnädig, da ist kein Raum mehr für irgendwas, was da noch kommt. Da sagt er, ich stelle mich auf eine Stufe mit dem Sünder. Ich sage nicht, dass wir Sünder sind. Ja? Die Bibel nennt uns im Neuen Testament Gerechte und Heilige. Aber wir haben keinem Menschen irgendwas voraus, außer der Gnade, die Jesus an uns hat widerfahren lassen. Und in dem Moment, wo unser Herz hart ist vor der Not anderer Menschen, da glaube ich, da ist es einfach ein Symptom davon, dass wir die überaus große Gnade, mit der Gott uns begegnet ist, dass wir diese Gnade noch nicht komplett verstanden haben. Daher ist es so wichtig, dass wir das wirklich vor Augen haben, dass jeder von uns verloren wäre ohne Gott. Ja, es mag sein, dass vielleicht wäre keiner von uns so auf der Straße gelandet, vielleicht wäre keiner von uns im Dreck gelandet, aber jeder von uns wäre ohne Gott verloren gewesen. Ja, ihr kennt sicherlich auch dieses Lied von Hillsong, Where would I be without you here in my life? Wo wäre ich ohne dich in meinem Leben? Ja, das ist ein Text, das ist immer eine Zeile, die trifft mich sehr. Und ich glaube, wir tun gut daran, diese diese Ergriffenheit von Gottes Gnade einfach in unserem Herzen frisch zu halten und auf keinen Fall irgendwo hinzukommen, wo wir das Gefühl haben, okay, wir brauchten, ja, Gott hat uns errettet, wir sind Sünder, aber wir sind nicht so ein Sünder. Ja. Okay, wir haben uns angeschaut, dass Gott barmherzig ist und dass Gott sich wünscht, dass wir Barmherzigkeit üben. Und welches bessere Gleichnis? Achso, jetzt geht es darum, Barmherzigkeit praktisch, wie sieht es praktisch aus? Ja? Wie können wir Barmherzigkeit üben an unserem Nächsten? Und welches bessere Gleichnis als das vom barmherzigen Samariter? Okay, hier, der Kontext ist, dass ein Gesetzesgelehrter Jesus testen möchte und fragt, was das höchste Gebot ist. Dann sagt Jesus, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann fragt er, wer ist mein Nächster? Es ist wichtig, dass wir verstehen, was das für ein Mensch ist. Das ist ein Gesetzesgelehrter und es war jemand, der damals absolut konform war mit dem religiösen System der damaligen Zeit. Das ist wichtig, damit wir, wenn wir die Antwort, die Jesus ihm gibt, richtig verstehen wollen. Weil wir sehen, dass Jesus, wenn er mit verschiedenen Menschen gesprochen hat, ist er sehr darauf eingegangen, in welchem Kontext diese Menschen hören. Ja, also er hat den Menschen quasi, er hat so zu den Menschen gesprochen, dass er es ihnen leicht machte, dass sie verstehen, was er sagt. Und Jesus wusste, dass es hier ein Gesetzesgelehrter ist und es ist wichtig für uns zu wissen, um die Antwort von Jesus richtig zu verstehen. Vers 30. Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber, die ihn auch auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, okay, dieser Mensch ist wahrscheinlich unverschuldet in diese missliche Situation geraten. Ja, er, wie auch immer, die Strecke war sehr gefährlich, das wusste er wahrscheinlich auch, aber ihm ist Unrecht widerfahren, also die Situation, in der er sich befindet, ist nicht seine Schuld, sag ich mal, nach menschlichem Ermessen. Und da habe ich mich gefragt, spielt das überhaupt eine Rolle? Und ich glaube, es spielt keine Rolle. Aber mir ist wichtig, dass es keine Rolle spielt, weil ich an anderen Stellen auch das nicht in Jesus erkennen kann, dass es eine Rolle gespielt hat. Ja, Jesus hat auch, sag mal, hat Barmherzigkeit der Ehebrecherin widerfahren lassen, wo man wieder nach menschlichem Ermessen denken könnte, klar, die ist schuld an dem, wo sie es ist. Ich will den Vorschlag machen, lasst uns Menschen helfen und lasst uns Gott überlassen, ob die Menschen da verschuldet oder unverschuldet reingeraten sind. Ja, es ist einfach wurscht. Gott ruft uns zu helfen und nicht uns darüber Gedanken zu machen, ob das deren Schuld ist oder nicht. 31. Zufällig aber ging ein Priester jenen Weg hinab und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Ebenso aber kam auch ein Levit, der an den Ort gelangte und er sah ihn und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Jetzt ist es so wichtig, den Gesprächspartner von Jesus besser zu kennen. Ja, also ein Gesetzesgelehrter und wenn man dann von, wenn Jesus dann von Priestern und Leviten spricht, dann waren es einfach sehr angesehene Menschen in dem damaligen religiösen System. Ja, wenn man diesen Vers auslegt, wenn wir den übertragen wollen aus dem damaligen kulturellen, religiösen und historischen Kontext ins Heute, könnte man es sich sehr leicht machen oder wir können es uns etwas schwerer machen. Ja, ich habe beide Varianten mal vorbereitet. Also die leichte Variante wäre, das waren Bischöfe, die von der landeskirchlichen Bischofskonferenz irgendwo lang gegangen sind. Ja? Und die haben die Straßenseite gewechselt. Ja? So machen wir es uns leicht. Aber ich glaube, wir würden es nicht richtig machen. Ich glaube, Jesus wollte den anderen herausfordern. Er wollte ihn, ja, die Antwort von Jesus hatte ein sehr schockierendes Moment. Und ich glaube, dass Jesus uns heute eigentlich genauso etwas rütteln möchte und herausfordern möchte. Ja? Und bevor wir zu schnell das so abtun, ja, der Priester und der Levit, wie konnten die nur, ich will noch versuchen, ein bisschen Sympathie für die zu erwecken. Ja? Die hatten wahrscheinlich einen harten Arbeitstag gerade hinter sich, und zwar einen Gottesdienst. Ja? Die haben den ganzen Tag im Tempel gedient. Die könnten sich also denken, Gott, ich habe heute schon so viel für dich getan. Ja, ja, so. Da kommt schon noch jemand. Das waren keine bösen Menschen. viel besser noch, sie hatten eine ganz hervorragende Ausrede, denn der Priester wusste, wenn dieser Mensch tot ist, und in der Stelle stand, er ist halbtot, ja, wer halbtot ist, ist irgendwann auch tot, wenn er den berührt, dann war er unheilig. Und dann war er disqualifiziert für das, was er eigentlich tun wollte. Der Levit nicht ganz so. Für den Levit galt nur, wenn er ihn berührt und der Mensch ist tot, dann ist er 7 Tage unrein. Was den Leviten immer noch davon abhält, sagen wir 7 Tage dem Tempeldienst nachzukommen. Also sie hatten gute Ausreden. Ja, waren vielleicht erschöpft von dem Tag. Sie dachten, Gott, ich habe heute schon einiges für dich getan. Und dennoch tauchen sie in diesem Gleichnis auf der Seite derer auf, wo Jesus sagt, nein, macht es nicht so, macht es anders. Also ich habe gesagt, die leichte Exegese wäre, es sind Bischöfe von einer landeskirchlichen Bischofskonferenz. Ich mache es mal etwas schwieriger. Stell ich mal eine Hillsong-Konferenz vor. Teilnehmer von der Hillsong-Konferenz. Er hat einen Tag voller gutem Input, tolle Predigten, haben Gott angebetet, aber sind jetzt auch wirklich müde. Ja, wer von euch das Lied kennt, We Are Running, stellt euch mal vor, das wurde 5-mal gesungen, ja, mit Rennen und allem drum und dran. Die sind wirklich müde und sind vielleicht Gott auch dankbar. Gott, danke, dass du mir auf dieser Konferenz mit so viel Gnade begegnet bist. Gott, danke, dass du mich wieder aufgerichtet hast. Danke, dass du zu mir persönlich gesprochen hast. Und ich weiß nicht, was es ist, vielleicht ist es auch Gruppendynamik, aber ich bin ganz ehrlich, ich würde zu denen gehören, die in einer Gruppe danach an jemandem vorbeilaufen und eigentlich sich irgendwo wünschen, sie hätten es nicht gesehen, weil ich genau weiß, Gott will jetzt was anderes von mir, aber trotzdem spielt mein Gehirn mir, tut nicht eigentlich, was ich will, sondern liefert mir gute Ausreden, warum ich jetzt weitergehen sollte. Genau, wie geht das Gleichnis weiter? Jesus sagt, aber ein Samariter, der auf der Reise war. Ja. Und wenn man sich leicht macht bei der Auslegung, ja, wenn man sagt, das andere waren die Bischöfe, dann kann ich sagen, aber ein Hausgruppenleiter von Haus des Herrn. Der ging diesen Weg entlang und half ihm. Aber trifft's das? Ich glaube, leider, es trifft es leider nicht. Ich liebe alle Hausgruppenleiter von Haus des Herrn. Also ihr seid super, echt. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber die Frage ist, was hat Jesus an Reaktion in seinem Gegenüber hervorgerufen? Und ein Samariter, das hatten wir schon in manchen Predigten, die waren absolut verachtet. Ja, das war ein Volk voller Mischehen, die also Jahwes Gebot nicht beachtet haben, dass er gesagt hat, haltet euch rein, haltet meine Gesetze rein. Das haben sie nicht getan. Es war ein Mischvolk, ein unreines Volk und die Juden haben sie verachtet. Ja, es gab also geflügelte Worte und Beschimpfungen damals, mit denen man so einen Samariter bedacht hätte, aber nicht mit nicht mit der Heldenrolle in einer Geschichte. Und ich denke, der andere hatte vielleicht gehofft, also sein Gesprächsgegenüber, dass Jesus jetzt sagen würde, aber ein einfacher Jude ging den Weg lang. Ja, aber das hat Jesus nicht gesagt. Und ich denke, die Reaktion, was in dem anderen innerlich vorging, war heftig. Ja, und wenn man das übertragen möchte, würde ich mal vorschlagen, übersetzen wir es mal mit, aber ein Atheist ging diesen Weg entlang. Jemand, von dem wir nicht erwarten, dass Gott den jetzt unbedingt da benutzt. Jemand, von dem wir nicht erwarten, dass er so auf dem Herzen hat, was Gottes Gebote sind. Ist nur ein Vorschlag, also nehmt das nicht als, ich sage jetzt nicht hier Gottes Wort, ist einfach ein Vorschlag, vielleicht liege ich auch falsch. Aber denke, es ist gut, wenn wir uns hier herausfordern lassen und nicht irgendeine Abkürzung nehmen und es uns leicht machen bei diesem Gleichnis und daran vorbeigehen, was Gott für uns möchte. So, was tut dieser Samariter? Der Samariter kommt zu ihm hin und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt und er trat hinzu. Der Samariter sieht die Not. Er wechselt nicht die Straßenseite. Ja, er lässt nicht irgendwelche Ausreden gelten, vielleicht auch sehr gute Ausreden, die ihn abhalten würden zu helfen, sondern er tritt hinzu. Ja, es kommt zur Tat. Und der Samariter verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Morgen zog er 2 Denare heraus und gab sie dem Wirt und sprach, trage Sorge für ihn. Und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Das ist einfach der Hammer. Ja, was der Samariter hier tut, ist so mega herausfordernd für mich. Der Samariter gibt aus allen Kategorien, die er hat, ja, aus allen Bereichen seines Lebens gibt er, und er hilft diesen Menschen ganzheitlich. Ja, ich fange mal an, er hilft praktisch. Er nutzt seine Hände, er packt an, er nimmt die Dinge, da steht er goss Öl und Wein darauf, er stellt die Dinge, die er hat, die Gegenstände, die er hat, in den Dienst der Nächstenliebe. Er setzt ihn auf sein eigenes Tier. Stellt euch vor, ihr habt gerade ein neues Auto gekauft, das riecht gut, ja, ein schönes Auto. Und jetzt seht ihr jemanden auf der Straße, der sieht übel aus, der riecht übel. Ganz ehrlich, ich meine, ich sage ja nur, was in mir vorgeht. Ja, da sind viele gute Argumente, kommen sofort, warum ich diesen Menschen nicht in mein Auto jetzt reinlasse. Was macht er noch? Er nimmt sich Zeit. Ich meine, diese Strecke von Jerusalem nach Jericho, die war gefährlich, das war kein Spaziergang. Man kann davon ausgehen, der Samariter hatte eigentlich ein Ziel, der hatte eigentlich einen Plan. Und diesen Plan unterbricht er. Das ist eine super Ausrede für mich. Ja, ich muss gerade zur Lobpreisprobe, ne, das weißt du doch. Ja, gleich beginnt die Lobpreisprobe, ich kann jetzt hier nicht irgendwie jemandem helfen. Wirklich nicht? Komme ich nicht sonst auch manchmal unpünktlich zur Lobpreisprobe? Und Gott ist gnädig? Ja, also... Dann geht's weiter. Seine Hilfe macht nicht Halt vor seinem Geldbeutel. Er bringt diesen Mann in die Herberge und gibt 2 Denare. Also ich sag mal, roundabout 100 Euro vielleicht wären das heute. Und sagt dann noch, was immer du brauchst, das gebe ich dir auch noch. Er begleitet diesen Menschen eine Zeit lang. Ja, vielleicht wünscht sich Gott, dass wir einigen Menschen punktuell helfen. Also eine Art einmalige Hilfsaktion. Vielleicht wünscht sich Gott auch, dass wir manche Menschen über einen beliebig langen Zeitraum ihres Lebens ihnen helfen, uns um sie kümmern, einfach mit Verantwortung für sie übernehmen. Also wir können zusammenfassen, der Samariter hält nichts zurück. Er lässt keine Ausreden gelten, er hat keine Berührungsängste und er hilft mit allem, was er hat, mit seinen Händen, mit seiner Zeit, mit seinem Geld. Ich habe viel über die Geschichte nachgedacht und möchte nochmal so eine Reihenfolge aufzeigen, wie es zu der barmherzigen Tat kommt. Ich glaube, Barmherzigkeit beginnt in unserem Herzen. Es steht, dass dieser Mensch innerlich bewegt war. Und häufig ist es genau, was wir über Jesus lesen, wenn er Not gesehen hat, dass er innerlich bewegt war. Ja, es beginnt in unserem Herzen und dann passiert irgendwas, dann kommt unser Wille, unsere Gedanken ins Spiel, ne? Dann kommen ein Haufen Gedanken. Und wenn alles gut geht, kommt es zur Tat. Am Ende steht die barmherzige Tat. Und ohne die barmherzige Tat ist den Menschen auch selten geholfen. Und ich will diese Reihenfolge nochmal mit euch durchgehen. Bei Herz, davon bin ich überzeugt, können wir einen Haken machen. Ja, wenn du Jesus angenommen hast, wenn Jesus dein Herr ist und der größte Schatz in deinem Leben, dann hat Gott versprochen, auch was David gebetet hat, Gott hat das steinerne Herz rausgenommen, Gott hat uns ein fleischernes Herz gegeben und wir haben das Herz, das Menschen helfen möchte. Ja, es mag sein, dass es manchmal verschüttet ist, es mag sein, dass wir mit unseren Gedanken ganz woanders sind, aber ich bin davon überzeugt, wir haben das Herz, das hat Gott versprochen. So, danach geht es um unseren Willen. Hier ist, glaube ich, wichtig, dass wir uns bewusst entscheiden, Not zu erkennen. Ja, lasst uns nicht darauf warten, bis andere zu uns kommen und sagen, hey, ich habe hier Not, kannst du mir helfen? Das hat Jesus häufig nicht. Also Jesus war häufig, ist er den Weg gegangen zu Menschen. Also es gab sowohl, klar, es gab solche, die zu ihm gekommen sind und geschrien haben, aber Jesus ist genauso zu Menschen hingegangen. Er ist ein suchender Gott, der rausgeht und sucht, was verloren ist. Ja, lasst uns auch bewusst die Not anderer Menschen, also nicht suchen im Sinne von, oh, wo hast du Not, sondern, also ihr wisst, was ich meine. Lasst uns nicht einfach nur warten, bis jemand mit seiner Not zu uns kommt. Und lasst uns nicht nur die oberflächliche Not erkennen. In dem Gleichnis, der Mann sah augenscheinlich sehr in Not aus. Ich glaube, in unserer Gesellschaft ist es, ich meine, es geht ein bisschen zivilisierter zu, oder wir denken vielleicht, wir wären zivilisierter, aber viel Not um uns drumherum spielt sich unter der Oberfläche ab. Leute haben Angst, Leute haben Zweifel, Leute leiden darunter, dass sie wissen, dass sie Fehler getan haben, aber nicht wissen, wie sie es wieder in Ordnung bringen können. Unvergebenheit, Hoffnungslosigkeit, Leute leiden unter Perspektivlosigkeit, ihnen ist einfach langweilig. Leute leiden unter Sinnlosigkeit. Die Welt um uns drumherum ist voller Menschen, die in Not sind. Und ich glaube, wenn wir nicht absichtlich uns entscheiden, für diese Not offene Augen zu haben und Interesse an Menschen haben und diese Not mit ihnen gemeinsam, soll ich sagen, freilegen, dann können wir auch sehr gut an dieser Not vorbeileben. Das nächste, was noch in der Ebene, auf dieser Ebene des Willens ist, dass wir unsere Zuständigkeit erkennen. Ja? Ich bin gerufen zu helfen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wie ich schon sagte, ich bin sehr gut darin, Argumente zu finden, warum andere noch geeigneter sind zu helfen als ich. Ja, wenn ich mir denke, der Vincent, der so ein begabter Evangelist, ja, ich danke Gott, dass Vincent auf dem Paradeplatz ist und da Menschen von dir erzählt. Ja? Oder danke Gott, dass wir Menschen in der Gemeinde haben, die in sozialen Berufen tätig sind und die sich um arme Menschen kümmern. Danke Gott. Aber das ist richtig, aber es soll uns nicht davon abhalten, zu erkennen, ich bin gerufen, du bist gerufen, jeder Einzelne von uns ist gerufen. So, und dann kommen noch ein Haufen Gedanken, die sich dann so abspielen. Keine Zeit, ja, ich habe gerade was Wichtigeres zu tun. Ja, wirklich? Ist es wirklich wichtiger? Was ich auch schon am Anfang meinte, vielleicht hält es uns ab, weil wir denken, okay, ich sehe, der Mensch ist in Not, aber hey, er hat es wirklich verdient. Egal. Egal, ja? Ich meine, was hätten wir nicht verdient? Und hat dieses Argument wirklich, war das ein Argument für Jesus, um mich zu helfen? Vielleicht ist der Gedanke, der uns abhält, dass wir denken, Gott, ich sehe dieses Leid und es ist überwältigend. Gott, was kann ich schon tun? Ja, ich kann so wenig tun. Aber hier ist wichtig, Jesus hat gesagt, was immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, das wird er euch geben. Und ich glaube, dieses Gebet bekommt, also ich habe gemerkt, es bekommt fast eine neue Bedeutung, wenn ich das nicht nehme und denke, okay, cool, Jesus, in deinem Namen, ich bete für meine Klausur. Jesus, ich bete für meinen Job, dass du mich segnest auf meinem Job. Jesus, ich bete für meine Finanzen. Jesus, ich bete, sondern dass wir sagen, Jesus, nein, in deinem Namen, was ist dein Anliegen? Jesus, ich bete in deinem Namen, dass du der Person hier, der ich so gern helfen würde, dass du mir die Kraft gibst, dass du mir die richtigen Worte gibst. Jesus, du siehst, wie wenig Zeit ich habe. Jesus, bitte schaff mir irgendwie die Zeit frei. Schaff mir die, segne mich mit Mitteln, dass ich helfen kann. Ja, schenk mir die richtigen Worte voller Hoffnung, voller Wahrheit, voller Gnade. Und dann ist mir auch bewusst geworden, die Wunder, die uns überliefert sind im ganzen Neuen Testament. Ich glaube, der überwiegende Teil geht genau auf dieses Konto. Es war ein Wunder, um anderen zu helfen. Ja, ich weiß nicht, ob die Apostel sich immer morgens getroffen haben und haben gefragt, und habt ihr persönliche Anliegen? Lasst uns dafür beten. Ich meine, klar, als Petrus im Gefängnis war, da kann man schon mal für beten, dass Petrus wieder rauskommt. Ja, aber ansonsten, was da an Heilungen, was an Auferstehungswundern, was da passiert ist, ja, das war ein Wunder, um denen draußen zu helfen. So, erste Drittel der Predigt. Ich möchte noch ein paar Gedanken zum Schluss sagen. Also wir haben uns angeschaut, Gott ist barmherzig. Wir haben uns angeschaut, es ist Gottes Wunsch, dass wir auch barmherzig sind. Und was Jesus darüber sagt, wie das praktisch aussehen kann. Gott wünscht sich so sehr, dass wir mit unseren Gedanken, mit unseren Träumen, mit unseren Wünschen und auch mit unseren Gebetsanliegen, dass das alles weniger um uns kreist, sondern dass es mehr sich um Leute dreht, die draußen sind, ja, die noch errettet werden müssen, die in Not sind. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr in den Hausgruppen euch austauscht, wie wir wirklich, wie wir dieser Aufforderung Gottes folgen können. Ja, es ist mir so wichtig und ich bin da selbst sehr, fühle mich sehr überführt davon, dass wir so viel wissen und ein Teil davon kommt in unser Herz. Wir fühlen uns ergriffen, aber dass ich dann das Gefühl habe, okay, jetzt schaue ich meine Taten an und ja, es beschämt mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube aber nicht, dass Gott uns beschämen möchte, sondern dass Gott uns Mut machen möchte. Und ich möchte uns da Mut machen, dass wir uns austauschen. Ihr wisst ja auch, dass wir eine Gruppe von Koordinatoren haben, Christina, Dörte und Inge, die einfach einmal zur Stadt hin und von der Stadt Richtung Gemeinde koordinieren, wo Leute helfen wollen, wo Ideen sind oder wo einfach auch nur Zeit ist, wo jemand sagt, ich möchte helfen, aber habe vielleicht nicht die Idee, oder jemand sagt, ich habe eine Idee, aber habe vielleicht gar nicht so viel Zeit. Was immer es ist, sprecht die Leute an. Und lasst es uns auch gemeinsam tun. Wenn ich mir vorstelle, ich meine, wenn man es mal auf sich wirken lässt, ist man manchmal erschlagen von der Not um uns drumherum. Und wenn ich daran, also ich glaube, es ist einfach kein Ruf an Einzelkämpfer, sondern Gott hat sich was dabei gedacht, dass er uns als Leib zusammengestellt hat. Und es ist etwas, wo wir einander helfen können und wo, wenn wir Berührungsängste haben, wenn wir allgemein Ängste haben oder da irgendwie sehr zögerlich sind, lasst uns einander helfen, lasst uns einander ermutigen, dafür beten und auch gemeinsam Aktionen machen. Ich habe noch ein Wort für die unter uns, die weit mehr als genug jeden Monat haben, als das, was man zum Leben braucht. Lasst uns die Warnung ernst nehmen, dass mit Reichtum immer auch Verantwortung verbunden ist. Ich glaube, wenn wir einfach nur Gott dankbar sind, Gott, danke, dass du mich so sehr segnest, aber uns vor der Not von Menschen verschließen, dann leben wir vorbei am Ziel, was Gott eigentlich sich gedacht hatte, ja, was Gott eigentlich für uns vorhatte. Im 1. Johannesbrief steht in Kapitel 3, Vers 17, wenn aber jemand in dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben und schließt sein Herz vor ihm, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Und ich habe neulich mal was gemacht, wer Excel genauso gern mag wie ich, kann das auch mal tun. Ich habe einfach mal also aufgelistet, was pro Monat an Geld einfach irgendwo hingeht. Also zum Beispiel jetzt Kaltmiete, also Miete und dann den Betrag und dann nächstes Betrag, irgendwann Zehnten, so viel. Und wenn man das mal alles gemacht hat, kann man es mal sortieren, absteigend und schauen, wie viel Geld sonst wohin geht. Aber bei wie wenig, also ich war verblüfft, ja, ich war, und ich wünsche mir, dass sich das bei mir ändert. Ich wünsche mir, dass die Dinge, wo ich voll dahinter stehe, wo ich denke, ja Gott, hier ist Geld richtig investiert. Ja, hier hilft es wirklich Leuten. Ich wünsche mir, dass diese Einträge in dieser sortierten Liste immer weiter nach oben rutschen, richtig weit nach oben rutschen. Noch ein Wort an die unter uns, die vielleicht jeden Monat nicht so viel Geld übrig haben, aber die eigentlich relativ viel Zeit übrig haben jeden Monat. Betet doch zu Gott, ob es nicht Gottes Wunsch ist, mit dieser Zeit einen kleinen Job sich zu suchen, um was zum Geben zu haben. Oder diese Zeit direkt zu investieren, um Menschen zu helfen. Das Wort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, ist ja nicht von Jesus, stand schon im Alten Testament. Ja, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, steht irgendwo im 3. Mose. Jesus hat gesagt, du sollst deinen Nächsten lieben, so wie ich dich geliebt habe. Aus wie du mir, so ich dir, wird wie Gott mir, so ich dir. Jesus hat gesagt, hilf gerade denen, von denen du nicht erwarten kannst, dass sie dir eine Gegenleistung geben. Er hat gesagt, lade gerade die ein, von denen du nicht erhoffen kannst, dass sie dich als Gegenzug dafür einladen. Ja, wenn ich mir mein eigenes, also ich predige total zu mir selbst. Wenn ich mir anschaue, wen lade ich alles ein, das sind alles Leute, die ich sehr nett finde und die, ja, die mich vielleicht auch irgendwann mal einladen. Aber es ist mega herausfordernd. Also Jesus sagt, ladet gerade die ein, die ihr eigentlich gar nicht einladen wollt, ja, die euch auch nicht wieder einladen werden und euer Lohn wird groß sein im Himmel. Ein Prediger, den ich sehr schätze, Uwe Schäfer, hat mal gesagt in einer Predigt, Gott gab uns Dinge zum Benutzen und Menschen zum Lieben. Und was die Welt macht, sie macht es umgekehrt. Die Welt liebt Dinge, sie konsumiert gerne und sie benutzt Menschen. Lasst uns wieder Leute sein, die Menschen lieben und die Dinge, die wir besitzen, in den Dienst der Nächstenliebe stellen. Amen.
Ja, danke Momo. Ich denke, das ist wirklich gut, diese Woche das in die Tat umzusetzen, da wo ihr in den Hausgruppen seid. Wenn du noch in keiner Hausgruppe bist, steht hinten alles am schwarzen Brett. Kannst du dich informieren, wo wir uns treffen unter der Woche. Nochmal die Einladung an alle, die zum ersten Mal da waren, trinkt mit uns danach eine Bionade. Ihr seid herzlich eingeladen. Ich möchte zum Abschluss noch einen Segen einfach über uns sprechen, weil ich glaube, das ist wirklich ein Thema, was wichtig ist, was Momo heute über